Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mehr Sport. Auf meinsportradio.de.
Die NBA Finals sind unser Thema hier in der neuen Ausgabe von Triple Double. Herzlich willkommen dazu. Es ist vielleicht nicht mehr lange in dieser NBA-Saison. Die Golden State Warriors machen einen zu starken Eindruck in diesem Jahr. Herzlich willkommen auch an meine beiden Kollegen, Felix Amrhein und Lars Kieler. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Lars, als erstes zu dir. Hättest du gedacht, dass nach 15 Playoff-Spielen die Golden State Warriors eine 15-0 Bilanz haben würden?
Nein, also ich denke, man wusste ja schon relativ früh, gegen wen es in der ersten Runde geht, gegen die Utah Jazz, dass da ein Sweep durchaus möglich ist. Und in der zweiten Runde Utah wusste man auch, dass Golden State da sehr gute Chancen hat. Aber dass sie am Ende dann auch San Antonio so deutlich schlagen und jetzt auch ja die Möglichkeit letztendlich auf dem Sweep gegen die Cleveland Cavaliers haben, hätte ich auf keinen Fall gedacht.
Wir haben vor der Saison schon drüber gesprochen, dass die Golden State Warriors ein super Team haben würden, dadurch, dass Kevin Durant jetzt dabei ist. Felix, es scheint so zu sein, dass es gerade jetzt in den Playoffs zum Vorschein gekommen ist, wie gut dieses Team mit Kevin Durant noch dazu ist. Er war ja zwischendurch ein paar Wochen lang verletzt und da hatte das Team dann auch ein ganz kleines bisschen zu kämpfen. Aber man hat das Gefühl, dass Kevin Durant diese Mannschaft nochmal auf ein ganz neues Level gehoben hat.
Ja, also das war ja zu erwarten, dass er sie auf ein ganz neues Level heben wird, es sei denn, Stephen Curry und Kevin Durant finden irgendwie überhaupt keine Möglichkeit, zusammen zu spielen. Und das war ja im Laufe der Regular Season mal so ein bisschen der Fall, dass sie Probleme hatten, sich aneinander zu gewöhnen, dass sie vielleicht auch Probleme hatten, eben den anderen in seiner Spielweise zu akzeptieren. Aber auf der anderen Seite war ja auch immer klar, Kevin Durant wird alles dafür tun, die Meisterschaft mit den Golden State Warriors zu holen. Dafür ist er nach Oakland gegangen. Und es war auch immer irgendwie, ja, für mich zumindest klar, dass Stephen Curry nach dieser Niederlage, die sie letztes Jahr dann eben in Spiel 7 da kassiert haben, seine Rolle dann auch ja nicht als unumstrittener Star da unbedingt durchprügeln wollen wird. Und sie hatten im Prinzip 82 Spiele Zeit, sich aneinander zu gewöhnen, diese Verletzungspause von Durant eben mal rausgerechnet. Und dann hatten sie eben obendrein noch 12 weitere Spiele, um sich aneinander zu gewöhnen. Und was sie jetzt da zusammen mit natürlich den anderen drei, die da jeweils auf dem Parkett stehen, abliefern, wie diese beiden die Offense auf ein Niveau heben, das man in der NBA-Geschichte ganz, ganz selten gesehen hat, das ist dann doch wiederum schon sehr beeindruckend. Das war vielleicht in der Art und Weise dann doch nicht vorherzusehen.
Lars, was haben die Golden State Warriors in den ersten drei Spielen, besonders dann jetzt auch in Spiel 3, besser gemacht als die Cleveland Cavaliers? Weil es schien so zu sein, dass nur im Spiel 3 bislang die Cleveland Cavaliers wirklich eine Chance hatten, das Spiel zu gewinnen. Und dann läuft tatsächlich alles gegen sie. Diesen Dreier von Kevin Durant kurz vor Schluss, der die Führung brachte, den wird man wahrscheinlich in jedem Jahresrückblick und in den nächsten Jahren dann auch häufiger zu sehen bekommen.
Was haben die Golden State Warriors sehr gut gemacht? Ich denke, sie haben einfach in der Offensive sehr gut produziert. Jetzt in Spiel 2 und in Spiel 3 hatten wir den Fall, dass die Cleveland Cavaliers 113 Punkte gescored haben, aber in beiden Malen waren die Golden State Warriors einfach einen Schritt schneller sozusagen. Und Kevin Durant hat den Dreier jetzt auch wieder sehr gut getroffen und ich denke, er ist da, wenn die Serie so weiterläuft, auf jeden Fall auf dem Weg, Finals-MVP zu werden.
Ist er wirklich der Finals-MVP auch für dich, Felix?
Unumstritten. Also es kann überhaupt keine zwei Meinungen darüber geben und es gibt ja auch keine zwei Meinungen mehr darüber, dass Golden State diese Finals-Serie gewinnen wird. Also da bin ich mir mittlerweile todsicher. Und wenn Golden State, wovon wir ganz stark ausgehen, die Finals gewinnt, dann muss, das sage ich so, Kevin Durant Finals-MVP werden, weil er eben auf beiden Seiten des Courts das Spiel derart dominiert. Er macht mit LeBron James, ich will jetzt nicht sagen, was er möchte, aber er schränkt seine Produktivität in der Offense ein, verlangt ihm in der ersten Halbzeit im Prinzip alles ab und Das sorgt dann dafür, dass James eben in guter Regelmäßigkeit in der zweiten Hälfte dann jeglicher Dampf im Kessel fehlt, dass ja dann letzten Endes alles rausgeschossen wurde schon. Und er ist eben ja wirklich offensiv dann auch derjenige, der ihm da defensiv alles abverlangt und dann eben auch LeBron James da ja ganz, ganz viele Körner kostet. Und Stephen Curry legt unfassbare Zahlen auf in diesen Finals. Allerdings kann er eben einfach nicht so einen defensiven Einfluss ausüben, wie das Durant macht. Und deswegen kann es für mich da keine zwei Meinungen geben, wer hier Finals-MVP wird.
Ja, ich würde noch ganz gerne was zu Kevin Durant ergänzen. Nämlich, möglicherweise wird Most Improved Player der Greek Freak. Aber ich gehe davon aus, dass in der öffentlichen Meinung oder im Bild der Fans Kevin Durant in dieser Saison vielleicht den größten Schritt gemacht hat. Denn mit seinem ersten Ring am Finger, denke ich, ja, kann er den Kritikern, allen Kritikern in der NBA, des etwas Besseren belehren. Und das war ja, was in den letzten Jahren dann auch ein bisschen so immer der Punkt war, dass man ihm hinterhergeworfen hat, ja, du hast noch nicht die Championship gewonnen. Wie zum Beispiel, dass jetzt Carmelo Anthony noch ja so ein bisschen verfolgt, dass er es nie geschafft hat. Deswegen denke ich, ja, ist da Kevin Durant auf jeden Fall so gesehen auch ein sehr großer Gewinner.
Was mich heute wirklich fertig gemacht hat nach Spiel 3, war die Statistik, dass in den 46 Minuten, in denen LeBron James auf dem Feld war, die Cleveland Cavaliers eine Plus-Minus-Statistik von plus 7 hatten, in den 2 Minuten, in denen er nicht auf dem Feld stand, eine minus 12 Statistik. Was, Felix, fehlt den Cleveland Cavaliers, damit man wenigstens 2-3 Minuten auf LeBron James verzichten kann pro Spiel?
Es fehlt die Erfahrung und die Fähigkeit von Kyrie Irving, das Spiel dann zu beruhigen, zu ordnen und ja, vielleicht auch die Aura, damit sich seine Teamkollegen an ihm aufrichten können. Denn genau all das bringt LeBron James mit, selbst wenn er eben in der zweiten Halbzeit dann mitunter nicht mehr so scored, wie er es in der ersten macht. Das war jetzt in Spiel 3 sehr, sehr stark der Fall. Dann passt er, dann kämpft er, dann reboundet er hinten. Ja, und das kann Kyrie Irving nicht in dem Maße, wie es LeBron James halt kann. Und natürlich, da liegen 8 Jahre Erfahrung in der NBA dazwischen, die beiden unterscheiden. Und das ist jetzt auch gar nicht böse gegenüber Kyrie Irving gemeint, aber sie haben eben genau diesen einen Go-To-Guy, und das ist LeBron James, der diesen Laden zusammenhält. Und ohne ihn fliegt die ganze Scheiße auf gut Deutsch auseinander. Und die Golden State Warriors sind halt einfach ein Team, das ihresgleichen sucht in der aktuellen NBA und auch nur mit ganz wenigen Teams in der Geschichte verglichen werden kann. Und die bestrafen sowas halt gnadenlos. Sie haben mit Kevin Durant, Stephen Curry 2 unglaubliche Scorer. Sie haben mit Klay Thompson jemanden, der rechtzeitig zu den Finals zu seiner Form zurückgefunden hat. Und ja, das lässt sich ja jetzt im Prinzip nahtlos fortsetzen. Wir haben noch nicht über Draymond Green oder Andre Iguodala gesprochen. Also es ist einfach so, dass Golden State halt, sobald auch nur die kleinste Schwäche der Cleveland Cavaliers auftritt, sofort dahin springt und diese gnadenlos bestraft. Und zwar mit einer Art und Weise, die wirklich angsteinflößend ist.
Letztes Jahr hatten wir Kyrie Irving als quasi MVP, der in Spiel 7 eine unglaubliche Leistung gebracht hat. Dieses Jahr hat man das Gefühl, sie haben auch Big Three, die Cleveland Cavaliers, Lars, mit Kevin Love, mit Kyrie Irving und mit LeBron James. Dieses Jahr hat man das Gefühl, neben LeBron James, dem man nun wirklich überhaupt nichts vorwerfen kann in dieser Serie, gibt es nur einen weiteren Spieler, der mal gut spielt. Entweder ist es Kevin Love oder Kyrie Irving. Es scheint nicht so zu sein, dass man alle drei dann wirklich gut auf dem Platz zusammen erlebt, was man vielleicht auch dann auch bräuchte.
Ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil sich die Golden State Warriors um ein weiteres Glied sehr gut verstärkt haben, sprich halt 3 Top-Scorer haben, Entschuldigung. Und ich denke, was man noch zu Irving sagen kann, das spielt vielleicht auch ein bisschen da rein, was Felix vor ein paar Minuten gesagt hat, dass Irving noch nicht so viel Erfahrung hat. In dem Spiel 3 hatten wir die Szene, dass die Cleveland Cavaliers, ich meine, 2 Minuten vor Schluss mit 5 Punkten geführt haben. Und dann nimmt sich Irving den Ball und versucht, den Dreier zu werfen. Und man sieht schon sehr früh, dass Thompson sehr nah an ihm dran ist. Und er entscheidet sich trotzdem, diesen Dreier zu werfen. Und schon in Spiel 1 hat man über die Leistung, insbesondere über die Defensivleistung von Klay Thompson, positive Worte verloren. Und deswegen überrascht es mich ein bisschen, dass Kyrie Irving sich trotzdem dazu entschlossen hat, quasi dieses Privatduell zwischen ihm und Klay Thompson wieder aufzumachen. Dass er Klay Thompson beweisen möchte, du kannst mich nicht gut verteidigen, vollkommen offensichtlich. Aber dass er dann darauf besteht, das in den letzten paar Minuten zu machen, weil in der Szene sieht man auch, dass LeBron James nah neben ihm steht, er hätte ihm gut passen können. LeBron James hat in den Playoffs bisher den Dreier sehr gut getroffen und dann hätte möglicherweise diese Szene auch großen Einfluss darauf gehabt, wie das Spiel ausgegangen wäre.
Mm. Draymond Green hatte jetzt Foul Trouble in Spiel 3. Er ist noch nicht der, über den man spricht, aber anscheinend ist er auch einer der ganz gewaltigen Stützen für die Golden State Warriors in dieser Finals-Serie, Felix. Oder habe ich das falsch interpretiert bislang?
Nein, würde ich so unterschreiben wollen. Er ist, glaube ich, derjenige, der vielleicht am meisten den Siegeswillen dieses Teams verkörpert und diese Art und Weise Basketball zu, oder die dreckige Art und Weise Basketball zu spielen. Er ist derjenige, der genau dahin springt, wo er gebraucht wird, wenn eben einer der anderen vielleicht auch ein Stück weit unpässlich in dem Moment ist, wenn man das mal so formulieren möchte. Und der sie anstachelt, nach vorne treibt und der dann eben auch mit dem ein oder anderen Spruch womöglich mal übers Ziel hinausschießt. Und jetzt war es dann letzte Saison ja eben so, dass Draymond Green sich dann vielleicht auch zu sehr hat von den Cleveland Cavaliers in diese Rolle reindrängen lassen, sich zu sehr hat aufwiegeln lassen und dann da eben genau übers Ziel hinausschoss. Und er sagt ja selber, dass durch sein Fehlen in Spiel 5 war es, glaube ich, die Serie verloren ging. Und da hat er durchaus kluge Schlüsse draus gezogen. Jetzt hat er dieses Mal trotzdem Foul-Probleme bekommen. Und als wäre dieses Team noch nicht gut genug, hauen sie André Iguodala die letzten 12 Minuten im vierten Viertel rein. Und dann verteidigt der eben einfach alles, was da verteidigt werden muss. Es ist halt auch einfach ein Stück unfair, das muss man jetzt einfach mal so sagen, was Golden State da auffährt gegen die Cleveland Cavaliers. Und vielleicht nochmal einen Satz zu Klay Thompson, weil Lars das gerade ansprach. Klay Thompson hat ja defensiv einen unfassbaren Schritt nach vorne gemacht, verglichen zur letzten Saison. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn, wie er Kyrie Irving trotz dieser fantastischen Zahlen, die er jetzt in Spiel 3 aufgelegt hat, beschäftigt, wie er ihn vor sich hält, wie er Kyrie Irving eben dann auch jeden Wurf erschwert. Und wenn dann am Ende da trotzdem über 50% Wurfquote rauskommt, dann sei es halt drum. Aber er lässt richtig viele Körner in diesen Duellen mit Klay Thompson. Und deswegen war Klay Thompson in Spiel 1 trotzdem so ein großer Faktor, obwohl er offensiv kaum stattfand. Und jetzt findet er halt zu allem Übel für die Cleveland Cavaliers auch noch offensiv statt.
Wie groß ist der Faktor Steve Kerr, Lars? Man hatte den Eindruck, als ob die Spieler dann wirklich diesen Moment herbeigesehnt haben, dass Steve Kerr wieder an der Linie steht. Ich meine, sie haben auch mit Mike Brown gewonnen. Ist das ein großer Faktor oder ist der eher zu vernachlässigen?
Ich denke, das variiert von Spieler zu Spieler. Also bei Stephen Curry und Klay Thompson kann ich mir gut vorstellen, dass sie sehr gut von Steve Kerr verstanden werden, weil sie sich schon sehr lange kennen und dass Steve Kerr auch weiß, wie man mit dem Spieler Stephen Curry umgehen muss, wenn er ins Spiel startet und noch nicht sehr früh in seiner Form oder in seinem Rhythmus ist. Und das hat man in Spiel 2 auch gesehen. Darüber haben wir dann auch noch mal kurz in der Spielzusammenfassung geredet. So kann ich mir gut vorstellen, Stephen Kerr da die richtigen Worte an Curry gefunden hat und letztendlich damit auch großen Anteil daran hatte, dass Curry dann im Viertel 3 und im dritten und im vierten Viertel dann nochmal aufgedreht hat.
Aber trügt der Eindruck, Felix, dass diese Mannschaft auch eine Telefonzelle trainieren könnte? Weil unter Luke Walton gab es letztes Jahr einen unfassbaren Rekord, wo man die ersten, ich glaube, 22 Spiele dann gewonnen hat. Dann Mike Brown in den Playoffs hatte man auch nicht das Gefühl, dass er in irgendeiner Weise falsche Entscheidungen treffen konnte. Ich habe das Gefühl, ich könnte die Mannschaft im Moment trainieren.
Ja, ich werde es vorschlagen. Wir twittern sie nachher an. Es ist schon so, dass natürlich so viel Talent in dieser Mannschaft steckt, dass es schwierig wird, da richtigen Bockmist zusammen zu coachen. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass diese Mannschaft so ein Stück weit auch für Steve Kerr die ganze Zeit gespielt hat. Und jetzt, wo er da ist, nochmal diesen Extraschub Motivation bekommen hat. Ich glaube, die Mannschaft weiß sehr gut, wie viel sie ihm zu verdanken hat, dass er sie genau dahin geführt hat, wo sie heute stehen und dass sie sich deswegen halt noch ein Stück weit mehr reinhauen, wenn er an der Seitenlinie steht. Und natürlich, Mike Brown hat diese Sache ja im Prinzip 13 Spiele lang überragend gecoacht, da müssen wir nicht groß drum rumreden. Und Steve Kerr gibt jetzt vielleicht eben nochmal diesen Extra-Bonus. Er hat ja jetzt in den Auszeiten in der zweiten Hälfte in Spiel 3, hatte er ja dann auch relativ ruhig immer wieder auf sie eingeredet. Und gerade als sie sich im dritten Viertel dann von den Cleveland Cavaliers auf einmal in Isolation Plays hetzen ließen, da hat er gesagt, vertraut euren Mitspielern, ihr seid gut genug, gebt den anderen den Ball, spielt das einfach so ruhig weiter. Und ich glaube, die Mannschaft hat ein Gottvertrauen in diesen Trainer und deswegen geht es am Ende dann halt auch gut aus.
Es ist wirklich erstaunlich, wie gut diese Mannschaft im Moment funktioniert und das hat sie die letzten Jahre schon. Letztes Jahr ist sie ganz, ganz knapp an den im siebten Spiel gescheitert und dieses Jahr ist quasi ein Chip auf ihrer Schulter, dass sie diese Serie nicht mehr verlieren wollen. Aber Lars, lass uns doch mal den Versuch machen, uns hier eine Serie zurückzuquatschen. Was müssen die Cleveland Cavaliers machen, um in Spiel 4 erfolgreich zu sein?
Ja, sie müssen erstmal hoffen und das sind nämlich Sachen, auf die sie gar keinen Einfluss haben, nämlich eine Verletzung von Durant oder Stephen Curry. Ich denke, das ist eine der wenigen Szenarien, was diese Serie nochmal offen gestalten kann. Naja, es könnte vielleicht sein, dass man jetzt in Spiel 3 nochmal ein bisschen, in Spiel 4 ein bisschen einen ähnlichen Ablauf sieht wie in Spiel 3. Nämlich häufig ist es so, dass man davon spricht, dass die Rollenspieler des Heimteams wesentlich besser funktionieren, als wenn sie auswärts spielen. Und ich denke, das hat man jetzt im vergangenen Spiel schon ein bisschen gesehen und am Ende waren es wirklich nicht viele Punkte, die dann für die Cleveland Cavaliers gefehlt haben. Und ich denke, ein wichtiger Faktor könnte da möglicherweise noch Deron Williams werden, der in den Playoffs, abgesehen von den Finals jetzt, sehr gute Plus-Minus-Ratings hatte und da auch, obwohl er jetzt in der Mannschaft noch nicht sehr lange ist, teilweise überzeugt hat. Aber letztendlich, ähnlich wie Tristan Thompson mit seinen 4,9 Offensiv-Rebounds, in den Playoffs können beide diese Statistiken nicht wirklich abrufen. Und ich denke, auf der einen Seite kann man sagen, dass man diese Serie in diesem Jahr ein bisschen mit der Serie letztes Jahr vergleichen kann, auch wenn ohne Frage sich sehr viele Spieler verändert oder sich der Roster beider Teams sehr groß verändert hat. Ein zweiter Punkt, denke ich, ist, wenn man diese Serien vergleichen möchte, dass man dazu sagen muss, dass, wie ich finde, in der Nachbetrachtung die Golden State Warriors wirklich in den letzten drei Spielen ihren kompletten Rhythmus so verloren haben, wie ihnen das möglicherweise nur einmal in ihrer ganzen Karriere passieren wird. Und ich denke, das war dann möglicherweise auch ein bisschen der Grund damals, warum die Cavaliers nochmal eine neue Chance entdeckt haben, weil die Golden State Warriors ein bisschen ihren Kompass verloren haben. Und mit Kevin Durant sind sie noch erfahrener geworden, als sie es schon jetzt im Verlaufe der Saison geworden sind. Und deswegen denke ich, wissen sie mit diesen ganzen Situationen jetzt viel besser umzugehen und denke ich, werden ihre Leistungen noch viel konstanter abrufen können.
Aber du sagst es gerade, Lars, Tristan Thompson und Deron Williams, das sind so ein bisschen die Enttäuschungen bislang dieser Finals. Ich meine, wir haben schon über Kyrie, über LeBron James und über Kevin Love gesprochen, aber so ein bisschen fehlt ja auch der Begleitchor, wie zum Beispiel Andre Iguodala. Der muss ja schon zurückkommen, damit die Cleveland Cavaliers in irgendeiner Weise eine Chance in Spiel 4 haben wollen, oder Felix?
Ja, sie brauchen Tristan Thompson, der Rebounds unterm Korb pflückt, so rum, Entschuldigung. Also das war ja wirklich in Spiel 3, das war ja Hanebüchen, das muss man einfach mal sagen. Also wenn Tristan Thompson in 23 Minuten 3 Rebounds holt, dann ist doch irgendwas verkehrt gelaufen. Wenn natürlich Stephen Curry eine Viertelstunde mehr auf dem Feld steht, aber 10 Rebounds mehr holt, dann ist doch irgendwas ganz grundlegend falsch gewesen. Und genau das ist der Punkt. Und jetzt hatten sie J.R. Smith endlich mal drin in der Offense in diesem Spiel. Dafür war halt Kevin Love dann wieder ein offensiver Totalausfall. Also Tristan Thompson muss irgendwie zurückkommen, einfach nur um eine Dominanz unterm Brett auszustrahlen, um es Golden State nicht so leicht zu machen, da am Ende eben auch noch gefühlt jedes Rebound-Duell zu gewinnen. Da dachte man ja eigentlich, dass da der Vorteil der Cleveland Cavaliers liegt im Offensiv-Rebound. Und das bestätigt sich bis jetzt eben auch noch nicht so richtig, weil eben Tristan Thompson ausfällt. Über die Rolle von Deron Williams, da kann man vortrefflich streiten. Der Osten ist halt nicht stark. Deron Williams ist alt und langsam, um es mal ein bisschen übertrieben darzustellen. Aber klar, da kommt halt zu wenig. Und dann kommt halt noch dazu, dass Kyle Korver den Dreier nicht trifft, dass J.R. Smith in den ersten beiden Spielen ein Komplettausfall war. Und dann wird es halt ganz, ganz schwierig. Und LeBron James und Kyrie Irving spielen überragende Finals, wenn man ja da am Ende mal ein Resümee ziehen muss. Aber es sind halt 2-4 und das ist einfach zu wenig.
Gibt es noch ein Spiel 5, Lars?
Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also ich denke, dass man auch jetzt in dem Vorfeld von Spiel 3 gesehen hat, insbesondere an der Kabinenansprache von LeBron James, wie viel Feuer da immer noch drin ist, obwohl Spiel 1 und 2 so deutlich waren. Und ich denke, das wäre am Ende auch wirklich nicht fair. Klar, Felix hat einen Punkt, wenn er sagt, die Playoffs im Osten sind nicht wirklich sehr ausgeglichen oder sind nicht auf dem Niveau im Westen. Aber trotzdem, würde mich das extrem überraschen, wenn man in die Finals zieht mit nur einem verlorenen Spiel, nämlich gegen die Boston Celtics, aber dann dennoch in den Finals gesweept wird. Das wird einfach, sage ich mal, ganze Mächte oder die ganzen Verhältnisse in der NBA würden das ein Stück weit, denke ich, auch falsch widerspiegeln.
Felix, sehen wir in Spiel 5?
Nein, sehen wir nicht. Ich bin mir sehr sicher, heute Morgen in der Sportshow bei Malte habe ich noch ein bisschen gezögert, aber mittlerweile bin ich mir eigentlich sicher, dass wir es nicht sehen. Und das hat mehrere Gründe. Die Cleveland Cavaliers hatten ein Offensive Rating vor den Finals, von 120,9, glaube ich. Also das höchste, das es ja jemals gab in der Playoffs-Geschichte. Und die Golden State Warriors haben es geschafft, das Offensive Rating über 3 Spiele auf 103,5 zu drücken. Das ist ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Und wo soll auf einmal jetzt diese ganze Firepower der Cleveland Cavaliers herkommen? Die Golden State Warriors müssten ja regelrecht in sich kollabieren. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und weil Lars nach Spiel 2 ansprach, ich erinnere nur an letztes Jahr, da haben sie in den ersten beiden Spielen noch viel, viel mehr auf die Mütze bekommen als dieses Jahr. Und dann haben sie sich vielleicht vor Spiel 3 auch zurückerinnert und haben gesagt, okay, komm, letztes Jahr, Jungs, da war das genauso. Da sind wir bei den Golden State Warriors richtig baden gegangen. Dann haben wir Spiel 3 geholt und ihr wisst, wie es ausgegangen ist. Und jetzt spielen sie alles in allem ein richtig, richtig gutes Spiel 3 und bekommen da am Ende trotzdem ja in den letzten 2 Minuten den Hintern versohlt von Kevin Durant und von Stephen Curry. Es gibt doch nichts, was so sehr demotiviert wie dieses Spiel 3. Und Golden State wird, glaube ich, nochmal versuchen, eine Schippe sogar draufzulegen in Spiel 4, um sich für dieses Spiel 7, das sie ja zu Hause verloren haben, zu rächen.
Tja, es wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie Spiel 4 dann jetzt hier ausgehen wird. Ich erwarte ja, dass LeBron James dann nochmal eine 55-Punkte-Performance abliefert und dass die Cleveland Cavaliers sich irgendwie in Spiel 5 retten werden. Aber an dem Ausgang dieser Serie, glaube ich, wird das dann auch nichts ändern. Die Golden State Warriors stehen kurz vor der Erfüllung eines nicht für möglich gehaltenen Ziels einer 16-0 Postseason. Das wäre etwas, was so noch nie erreicht worden ist, was so vielleicht auch nie wieder erreicht wird. Auf jeden Fall, wir werden in Spiel 4 darauf gespannt schauen können. Das war unsere kurze Ausgabe zu Triple-Double, dem Magazin für die NBA. Und wir hören uns sicherlich zu einem Saisonrückblick dann noch wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Die BMW International Open, live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.